Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und wir freuen uns jetzt über den Besuch von Petra Morsbach, die Schriftstellerin, die mit Romanen wie dem Cembalo-Spieler oder Justizpalast große Erfolge hatte. Nun ist ein neues Sachbuch erschienen, Der Elefant im Zimmer, über Machtmissbrauch und Widerstand. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Morsbach.
Guten Morgen.
Wann haben Sie denn diesen Elefanten im Zimmer für sich entdeckt? Was hat Sie dazu gebracht, sich mit diesem Thema Machtmissbrauch auseinanderzusetzen?
Das war eine Situation in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Das ist eine, im Grunde ein unabhängiger Ehrverein, in dem Mitglieder sich gelegentlich treffen, dreimal im Jahr treffen und über Kultur reden und kulturelle Veranstaltungen planen. Und da wurde plötzlich eine Restriktion eingeschmuggelt, die vollkommen sinnlos war, nämlich dass Dichter nicht aus einzelnen Büchern lesen durften. Und das Interessante war, es gab keinen Sinn. Diese Regel wurde weder vorgeschlagen noch diskutiert. Die sollte plötzlich gelten. Und es ging um Macht, ganz eindeutig, aber niemand wollte darüber sprechen. Und es wurde geradezu als Obszönität empfunden, wenn ich sagte, das ist Machtmissbrauch. Wir sind freie Künstler, wir lassen uns doch nicht ehrenvoll berufen in einen Verein, der uns Verbote auferlegt. Wo wäre da der Sinn? Und wie wird hier in unserer Satzung steht, wir sollen die Freiheit und Würde der Künste bewahren? Wie können wir das tun, wenn wir selber willkürliche Verbote schlucken? Und ich hatte so viel Widerstand gegen mich von Seiten nicht nur der Funktionäre, die diese Regel wollten, sondern auch von den meisten Kollegen, dass ich anfing, mir darüber Gedanken zu machen. Also es beschäftigte mich, ich erzählte davon, ich hörte von anderen Fällen. Und dann sah ich eine gewisse Systematik und beschloss, sie zu untersuchen.
Dieser Fall der Bayerischen Akademie ist einer von drei Fallbeispielen in Ihrem Buch. Das sind jeweils sehr breit dokumentierte, über 50, 60, 70 Seiten werden diese ganzen Fälle aufgelistet. Die zwei ersten sind vergleichsweise jetzt zur Akademie mit den Dichterlesungen weitaus gravierender. Der erste Fall ist ein Fall sexuellen Missbrauchs durch einen österreichischen Kardinal. Es ist schon einige Weile her, Kardinal Gröhr, der dann endlich nach langer, langer Zeit zurückgetreten ist. Der zweite Fall findet dort statt, wo Sie eigentlich wohnen, in Bayern, Petra Morsbach. Die damalige Ministerin Christine Haderthauer war mit ihrem Ehemann in eine einträgliche Modellbau-Firma-Geschichte verstrickt und musste schließlich auch zurücktreten. Sind diese drei Fälle, wenn Sie sagten, Sie haben eine Systematik entdeckt, wo würden Sie denn die Gemeinsamkeit sehen? Was für Systematiken greifen denn hier, wenn es um den Missbrauch von Macht geht, durch bestallte offizielle Würdenträger?
In allen drei Fällen wird geblufft. Also der Machtmissbrauch ist illegal. Das wissen die Beteiligten und das ist eigentlich das Interessante. Also ich erzähle ja diese Fälle. Sie sagen, es wird ausgebreitet über 40, 50, 60 Seiten. Ich erzähle diese, es sind wie kommentierte Erzählungen. Sie sind gut dokumentiert, es spielt in gegenwärtigen Friedenszeiten. Also die Protestierer werden nicht umgenietet, sondern sie werden mit Schriftsätzen und Lügen und Drohungen kaltgestellt. Und das Interessante ist, dass die Missbraucher eigentlich wissen, dass sie im Unrecht sind. Ich habe seit vielen Jahren, ich habe auch ein Essay darüber geschrieben, einen anderen Essay, einen literarischen. Ich meine, dass die Sprache mehr weiß als der Sprecher, weil viele unbewusste Elemente oder unterdrückte Elemente hineinspielen in die Sprache. Und das ist in der Literatur natürlich ganz gewiss so, weil das literarische Erzählen so komplex ist, dass es sich nicht von Interessen vollkommen steuern lässt. Aber sogar in diesen teils juristischen Auseinandersetzungen ist es so, dass die Missbraucher wissen, dass sie missbrauchen und dass das durchdringt durch alle ihre Schriftsätze. Und interessant war immer, den Fall Grohr, den hatte ich schon vor vielen Jahren gelesen, noch vor diesen Kalamitäten, der hat mich schon damals beeindruckt, dass im Grunde die Mächtigen hilflos sind, wenn man ihnen einfach widersteht und sagt, hier geschieht ein Unrecht.
Interessant ist aber, dass sie so die Mächtigen auch den Apparat, ihren Präparat brauchen, um den Machtmissbrauch zu rechtfertigen. Also ist ja klar, dass der Schuldige jetzt in Anführungszeichen erstmal sagt, ich habe gar nichts getan. Aber Sie schildern das so sehr interessant, dass die zweite Reihe ganz entscheidend ist. Ja? Also jetzt sagen wir mal bei den Politikern, die Referatsleiter, die Ministerialbeamten, die dann plötzlich irgendwie sozusagen vor ihre Ministerin oder vor den Mächtigen, vor die Mächtige treten und sagen, das ist gar nicht so gewesen. Und was ist denn das für ein Reflex? Weil die sind ja eigentlich auch sozusagen, ja, qua ihres Amtes, ihres demokratischen Amtes, auch in der Pflicht, doch den Machtmissbrauch zu verhindern oder, wenn er denn passiert, sich in die Aufklärung desselben zu stellen. Tun sie aber nicht.
Also zwei Dinge hierzu. Erstens, niemals sagt jemand, das ist außer im letzten Fall, wo ein Kontrollverlust stattfindet seitens der Mächtigen. In den ersten beiden Fällen, die in disziplinierteren Milieus stattfinden, da sagt nie jemand, es ist nicht so gewesen. Sie reden immer um den heißen Brei. Aber was passiert eigentlich? Also das Umfeld ist das Interessante und unser Verhältnis zur Macht wird von so tiefen Affekten beeinflusst, die wir nicht wahrhaben wollen, dass wir geradezu willenlos, so sieht es aus, auf die Seite der Macht steuern, zur Seite der Macht steuern. Und zwar fast alle Beteiligten, auch das Publikum.
Ja, also wir sind immer noch sehr, sehr in autoritären Strukturen verhaftet. Sie sagen auch, die Macht wird verdrängt und mystifiziert.
Offiziell sind wir alle frei und unabhängig und autonom und wir haben unsere Prinzipien und sind selbstverständlich demokratisch und gegen Machtmissbrauch. Aber wenn er dann wirklich passiert, wird meistens so getan, als fände er gar nicht statt. Also man schaut weg, man sagt, nein, das war nicht so gemeint. Oder man sucht Nebenschauplätze auf, also zum Beispiel die Ehre der Kirche. Wenn diese ganzen Funktionäre, von denen jeder in der Kirche und auch die Priester, das Schöne an dem ersten Fall Grohe ist ja, dass auch in den Apparat selbst eingetaucht wird. Also ich beziehe mich hier auf eine ganz spannende Dokumentation von Hubertus Czernin aus diesen Jahren. Es war ja ein so krasser Zusammenprall, jahrzehntelanger Missbrauch durch den Kardinal. Alle haben es geduldet. Dann sagt jemand, outet sich ein ehemals Missbrauchter. Man muss immer noch sagen, Kardinal ist der ranghöchste Kleriker von Österreich. Intern war es seit Jahrzehnten bekannt, dass er das macht. Dann outet sich ein junger Mann in einer Zeitung, die Amtskirche gibt ein großes Statement heraus, das nur aus Bluff besteht. Sie sagen nicht, der Kardinal habe nicht missbraucht, sondern sie sagen, seit den Zeiten des Nationalsozialismus als Priester unter dem Vorwand sexueller Verfehlungen missbraucht worden, hat es derlei Verleumdungspraktiken nicht mehr gegeben. Also ein Satz, der reiner Bluff ist, sie sagen überhaupt nichts. So, und jetzt dann melden sich immer mehr Missbrauchte und jetzt sagen die Konservativen, ihr greift die Kirche an und die anderen sagen, die Kirche ist eine Verbrecherin und es führt kein Weg scheinbar mehr daraus hinaus. Und damals hat der Journalist Hubertus Czernin eine Dokumentation gemacht und interessant ist, dass sie auch die innerklerikalen Korrespondenzen enthält, wie sich das alles lockert und wie die Leute, dass die meisten ein schlechtes Gewissen haben, aber einfach nicht dagegen ankommen und wie dann mit Andeutungen gearbeitet wird und sich die Strukturen lockern und ein bisschen Wahrhaftigkeit eine Chance hat einzudringen. Und das ist der Beginn eines Weges, auf dem wir inzwischen 20 Jahre später viel weiter gekommen sind. Aber ohne diese mühsamen Anfänge wäre es nicht gegangen.
Ihr Buch ist über die Dokumentation dieser Fälle hinaus natürlich auch ein Warnbuch. Am Ende geben Sie 33 Empfehlungen. Die können wir natürlich jetzt nicht mal im Ansatz durchgehen, Petra Morsbach. Aber was würden Sie denn vielleicht sagen, so als eine Kardinalregel, wenn ich derjenige bin, der diesen Machtmissbrauch entdeckt? Was ist eigentlich so das Wichtigste, was ich beachten muss, wenn ich dann anfange, mich dagegen aufzulehnen? Wenn ich mich entschließe, der Störenfried zu sein, der sagt, hier läuft was schief.
Man sollte nicht erschrecken über die Reaktionen, die man zunächst auslöst, und bei sich bleiben und sich sagen, die andere Seite hat nichts in der Hand.
Sie haben auch geschrieben, dass Sie sagten, wenn ich das als Roman geschrieben hätte, das war die Begründung dafür, dass Sie ein Sachbuch schreiben, hätte mir keiner geglaubt. Das ist eine interessante Aussage einer Romanautorin, einer so erfolgreichen wie Sie, die also auch immer juristisch ist und solche Machtkonstellationen in ihren Romanen ja auch verhandelt hat.
Ja.
Das heißt, das war wirklich die Begründung, kein Roman zu schreiben, sondern sich in diese wirklich auch ja, langwierige Sachbucharbeit zu versenken.
Naja, nicht ganz. Ich hatte wirklich ein Aufklärungsbedürfnis. Es ist so, man ist in einer, als Widerständler ist man in einer Situation von großer Ohnmacht und Isolation, mit der man nicht gerechnet hat. Und ich hatte damals Unterstützung und ich merkte, wie viel einem das gibt und dass die Mächtigen ja immer gleich reagieren. Und dann dachte ich, dieses Wissen kann ich weitergeben. Vielleicht für die Leute, die in ähnlich quälenden Situationen sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Aber was letztlich herauskam, ist, dass Macht, dass Widerstand gegen Machtmissbrauch nicht heroisch sein muss, sondern dass der erste Schritt ist, sich überhaupt bewusst zu machen, dass er stattfindet und dass man das sehr leicht tun kann, wenn man die sprachlichen Äußerungen der Beteiligten analysiert. Da gibt es Tricks, sprachliches Handwerkszeug und das bringe ich hoffentlich in meinem Essay.
Der Elefant im Zimmer über Machtmissbrauch und Widerstand, der große Essay. Das neue Buch von Petra Mosbach ist jetzt im Penguin Verlag erschienen, hat 361 Seiten und kostet 22 Euro. Schön, dass Sie da waren. Danke für das Gespräch, Petra Mosbach.
Vielen Dank.